You know, the longer I've been a doctor, the more I've come to believe in miracles. A magic.
What's this?
It's results from Johnny's biopsy.
It's not cancer.
You're kidding.
99-1. Man called his own shot.
Want to know how I create a magic trick? I think of an unresolvable problem that I beat my head against the wall till the wall goes away and the answer is revealed. How about you just pick a card? Would you please take that card? We look about the same age. You know who Bob Dylan is? Give him a little shuffle. Now, the card that you picked was the Three of Diamonds. Is that right? Nobel laureate Bob Dylan said, be careful never to really arrive at a place. You always must be in a constant state of becoming. I can't imagine living in a world without magic, a world without hope. Remember, during the dark times, it's incumbent on all of us to conjure up a little bit of magic. Dr. Kane, what's that in your pocket? The front one.
Queen of Hearts? How'd you do that?
Why are you asking?
Because I want to know.
No, you don't want to know. You want proof. If I don't tell you how I did it, all you're running on is faith. Proof is easy. Faith, it's hard damn work.
Kompott 924, Corinda, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 924. Kompott, den ich am heutigen grauen, aber trockenen und dafür warmen Freitag, dem 12. Mai 2023, Tag 132 in der KW 19 aufgenommen habe. Die Intros sind auch nochmal aus der 9. Folge der 2. Staffel, Kurt Black, Johnny, Result und Final. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Johnny-Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zweiter Teil, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte, was davon ihr konkret hört. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der die Polizei lügt, es ein paar Schnüffelmeldungen und ein paar sonstige Meldungen gibt. 12,3 Grad, Feels like 12 Grad, overcastige Greetings, die Taupunkte 9, Wind ist irgendwo zwischen 4 und 4 km unterwegs, Luftdruck ist bei 1018,4, Cloudiness 100%, wir haben eine Visibility von 49 km, ja. Pre-Kipp haben wir nicht, Humidity von 81%. Ja. Weather Pro behauptet, Stand 5 Uhr, es sei 14 Grad, es hätte cleare Spelz. Feels like 14, Taupunkte 8, humidierte 65%, Druck 1018,3 und der Wind irgendwo zwischen 7 und 11 km/h. Ach ja, und gemessene 1013,3 als Luftdruck. So, DVD. Habe ich vor einem Jahr nämlich schon entdeckt gehabt. DVD, die Webseite. Meldete von 5.30 Uhr, einen Luftdruck von 1018,4, Temperatur 12,3. Luftfeuchte 81, Niederschlag 0,0, Wind aus O mit 4 bis 5.
So. It's 5:53.
Jawohl.
Weather 5:53. Mostly cloudy 12 degrees Celsius. Feels like 12 degrees Celsius. Dew point 7 degrees Celsius. Visibility 24.58 kilometers. Pressure 1018.71 millibars. rain, 0 millimeters with 0% probability, air quality, 2, good, sunrise 28 minutes ago.
Jawohl. So, und dann kommen wir nämlich auch schon in der Tauecke an. Nachdem hier die Züge Richtung Volksdorf gerade irgendwie leicht verspätet sind, plus eins oder so, kommen wir also in der Terror-Ecke an. Die geht erstmal mit einer Lügizeimeldung los, die da nämlich noch vom 1. Mai rührt. Weil nach dem umstrittenen Mordizei-Einmord am 1. Mai wird weiter ermordet ermittelt, warum ein Mörder der Bereitschaftsmordizei einen Demonstranten umgemordet und schwer verletzt hat. Der Vorfall wurde in einem Video aufgenommen, hätte es nämlich kein Video gegeben, hätte der Täter und seine Organisation geflissentlich geleugnet, dass es überhaupt irgendetwas gegeben hätte, jetzt wäre der bestimmt selbst gewesen. Wetten? Aber ja, jedenfalls hat sich nun auch der Demonstrant zu dem Geschehen geäußert. Der 19-jährige Demonstrant kann sich an den Moment, als er mit dem Kopf auf dem Fußweg aufschlug, nicht erinnern, sagte er gegenüber T-Online. Er sei erst wieder zu sich gekommen, als ihm im Krankenhaus der Beatmungsschlauch entfernt wurde. Wenn ich mir dieses Video ansehe, wird mir immer noch ganz mulmig. Ich glaube, ich hatte viel Glück. Und dann kommt der spannende Teil. Übergabedokument ans Krankenhaus wirft Fragen auf. Auf seinem Übergabedokument für das Krankenhaus steht, er sei gegen ein Polizeischild gesprungen. Aber bei dem Polizeieinsatz wurden gar keine Schilde getragen. Was dann die Frage aufwirft, wo dieses Dokument herkommt.
It's 5:55.
Ja.
Expect partly cloudy between 12 degrees Celsius and 23 degrees Celsius, rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 5 hours, 24 minutes, and 12 seconds. Sunset 21 hours, 8 minutes, and 45 seconds.
So, ich war gerade dabei, mich über die Lügenmeldung auf dem Übergabedokument aufzuregen. Nämlich Polizeischild, da waren gar keiner. Und er sei dagegen gesprungen, beinhaltet also auch noch die Behauptung, er hätte sich das selber zugefügt. So, wie wäre es jetzt mal damit? Es wird jetzt sofort die gesamte Polizei, die da auch nur in der Nähe war, am Tatort, zum Tatzeitpunkt, wird eingeknastet und die kommen erst dann wieder raus, wenn irgendwer zugibt, diese Scheiße da behauptet zu haben. Weil das ist offensichtlich gelogen. Wenn da von einem Polizeischild die Rede ist, der da nicht mal in der Nähe gewesen sein kann, dann ist das so offensichtlich gelogen, dass das Konsequenzen zu setzen hat. Außerdem ist auf dem Video vom Vorfall zu sehen, dass der 19-Jährige nicht gesprungen ist, sondern dass er stattdessen von einem Mörder umgemordet wurde. Wie der Eintrag zustande kam, ist unklar. Na, also schlicht und ergreifend, es gibt ja wieder Behauptungen von Polizei und an denen ist 0, überhaupt nichts korrekt. Die sind so offensichtlich gelogen, dass wenn sie noch offensichtlicher lügen wollen würden, es schon schwer wäre. Oder anders ausgedrückt, Aussagen von Bullen glaubt man nicht. Das ist ganz einfach, die lügen immer. Geh davon aus, dass Bullen lügen. Da hast du zwar vielleicht mal irgendwo in 300 Jahren irgendwo einen Fall, wo du versehentlich eine zutreffende Tatsachenbehauptung als Lüge framest. Aber hey, damit muss man halt mal auch mal umgehen können. Na? Däh. So, dann Texanala. Habe ich jetzt hier von Montagnachmittag. Nach dem tödlichen Scheißwaffenangriff in Texas untersuchen Bundesbeamte ein möglicherweise rassistisches Motiv des Täters. Der 33-Jährige soll in sozialen Medien mit Bezügen seiner vermeintlichen Vorherrschaft der Weißen und dem Neonazismus aufgetreten sein. Zudem trug er offenbar bei seiner Tat einen Aufnäher mit dem Akronym RWDS auf der Brust. Das steht für den Ausdruck Richtwing Deart Squad. Zu Deutsch rechtsextreme Todesschwadron. So, weil in Texas gab es mal wieder in einer Mall irgendwie einen Typen, der wild um sich ballerte. Und Texas ist ja nun berühmt dafür, dass da ja lauter Leute bewaffnet alles Mögliche tun, sich also als Good Guy with a Gun wähnen, wo irgendwie keiner von denen den Mörder am Morden ernsthaft hindern konnte. Sowas aber auch wäre es vielleicht möglich, dass na, was ist das? Second Amendment vielleicht doch nicht ein individuelles Vollbewaffnungsrecht beinhaltet, sondern dass das eine Behauptung aus den 2000er Jahren ist, weil erst in den 2000er Jahren der Subprime Court sich das herbeifantasiert hat, dass das da enthalten wäre. Es war aber nie enthalten. Na? Und seitdem gibt's halt regelmäßig Amokläufe, Schießereien. Hey, kann man ja nichts machen. So, dann HIB von Montag, Reißbohrmittelungen. Details zu den Ermittlungs- und Durchschnüffelungsmaßnahmen gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer terroristischen Vereinigung aus dem, Anführungszeichen, Reißburger, Anführungszeichen, Spektrum sind Gegenstand der Antwort der BIM-Bestregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Die Fragesteller hatten sich insbesondere zu den Ergebnissen der Durchschnüffelungen im März 2023 erkundigt. Bereits im Dezember 2022 hatten die Terrorbehörden Razzien gegen etliche Beschuldete durchgeführt. Den Angaben zufolge waren bei den Durchsuchungsmaßnahmen im März 2023 rund 1000 Mörder des Bundeskriminalgeheimdienstes, der Bundespolizei und der Mördereien der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg beteiligt. Wie es in der Lüge weiter heißt, ermittelte der Generalbundes Nichtsnutz derzeit in 4 Schnüffelungsverfahren gegen insgesamt 64 Beschuldete. Wie viele davon bei der Mordizei sind, steht da natürlich wieder nicht. Ach, die nehmen wir nicht wahr. Ja, okay, dann. Ja. So, dann Rechtsspreng.
6 a.m.
Komm, gib mir erstmal die 6 Uhr. Die Vorhersage für um 7 mit 13,7 Grad möchte ich jetzt noch nicht beäugen. Da, Daylight. Sunrise 5.24.11. Sind wir bei 12 bis 21 Grad partlich throughout the day. Partlich cloudig throughout the day. Winds nee at 3 to 5 Mpress. Chance of precip 2 per Kent. So, also Sunrise 5.24.11, Delta minus 1.46, nun ist 13.16.25, Delta minus 1 Sekunde. Sunset ist 21.08.39, Delta 1.43. Wir haben jetzt 15 Stunden 44, 28 Tageslicht mit einem Delta von 3.29. Mit Morning ist 9.20, 18, mit Afternoon 17.12, 32. Mitternacht ist 1.15, 33, 8 Stunden 17, 15 Nacht. Und damit haben wir 7 Stunden 27, 13 mehr Tag als Nacht. So. So, also Rechtsspreng. In den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 sind im Rahmen des kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen politisch motivierter Kriminalität laut Bundesregierung 114 politisch rechtsmotivierte Straftaten mit Sprengmitteln als Tatmittel registriert worden. Bei den Tatmitteln handelt es sich dabei in den meisten Fällen um Pyrotechnik oder unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, wie aus der Lüge der BIM-Bestregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke weiter hervorgeht. Aha, ja, so, oh, da kann sich dann wieder die Frage stellen, inwiefern wäre es möglich, dass die Mordizei da irgendwie drunter fällt, nachdem ja nur auch die Polizeistatistik vorgestellt worden ist. Wie viele der Fälle von Tötungshandlungen sind durch Bullen begangen und deswegen politisch rechtsextrem motiviert? Na, und sagen Sie mir nicht, Sie haben da keinen Punkt für. Es gibt da genügend Fälle, von denen wir aus den Medien mitbekommen haben können, dass sie ein eigener Statistikpunkt auf dem Bogen wert sind. So. Dann Rechtsanwalt. HIB dann immerhin von Dienstag. Für das laufende Jahr sind laut BIM-Bestregierung bis zum Stichtag 13. April insgesamt 164 rechtsmotivierte Gewaltdelikte registriert worden. Davon wurden 153 Straftaten als extremistisch eingestuft. Wie die BIM-Bestregierung in ihrer kleinen Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke weiter ausführt, danach hat die genannte Falltat vorläufigen Charakter und ist durch Nachänderungsmeldungen noch Veränderungen unterworfen. Ja, zum Beispiel, wenn dann irgendwem auffällt, dass ein Bulle, der gewaltsam einen Demonstranten mit dem Kopf auf den Boden knallt, wo danach dann Lügen von Polizeischilden, gegen die der Demonstrant gesprungen hätte gewesen sein sollen, die sich total offensichtlich als Lüge herausstellen, wo man nicht besonders begabt sein muss, um zu erkennen, dass das total gelogen ist. Das ist ja nun einigermaßen offensichtlich politisch motivierte Kriminalität, die von den politisch Kriminellen da ausgeführt wird. Na, ist der Täter eigentlich inzwischen eingeknastet und warum natürlich nicht? Na, ich meine, die haben den Mörder von dem 16-Jährigen aus Düsseldorf die ganze Zeit nicht eingeknastet. Ob inzwischen, da ist ja ein Murmel, dass man doch da mal gegen die Täter dann mal Anklagen erheben wollen würde. Da mal irgendwer eingeknastet wurde, ist mir auch nicht begegnet. Aber hey. So, und dann haben wir hier von Donnerstag erstmal Schizedes, weil in Sindelfingin hat ein Mann auf einen Werksgelände von der Mercedes Schüsse abgegeben und zwei Menschen getötet. Die Bullen melden zunächst einen Toten und einen Schwerverletzten. Später hieß es auch der zweite Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Der mutmaßliche Täter, ein 53-Jähriger, wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach Angaben der Mordizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Ja, so, also da fehlen mir Spuren von Hintergründen für. So, ja, da hat also einer bei Mercedes irgendwie zwei Leute umgebracht. Wie kommt's? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Na, vor allen Dingen, weil es irgendwie als Meldungen erst irgendwie den einen und dann irgendwie ein paar Stunden später den anderen. Weil der zweite dann wohl auch nicht sofort starb, sondern erst irgendwie schwer verletzt war. Na, übrigens, die Definition von schwer verletzt, weswegen man hier auch den Demonstranten als schwer verletzt aufführen muss, ist ganz einfach. Ist im Krankenhaus und darf nicht sofort wieder gehen. Muss mindestens eine Nacht bleiben, ist die Definition von schwer verletzt. Oh, aber hey. So, dann Rathexplosion. Ist dann Donnerstagnachmittag. Bei einer Explosion in einem Hochhaus im nordrhein-westfälischen Ratingen sind mehrere Menschen verletzt worden. Einige von ihnen lebensgefährlich. Wie Landesinnenterrorist Reul rumlaberte, handelt es sich bei den Opfern um 10 Feuerwehrleute und 2 Bullen. Die waren am Vormittag nach einem Notruf wegen einer hilflosen Person und nach Hinweisen auf einen Brand zu einer Wohnung in dem Gebäude gekommen. Darin hätten sich eine Frau und ein Mann befunden, behaupteten die Mörder. Der Mann habe dann mit einem nicht näher infizierten Gegenstand eine Explosion ausgelöst. Spezialkräfte der Mordizei, darunter Scharfschützen, umstellten das Hochhaus anschließend und stürmten am Nachmittag die Wohnung. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Er wurde schwer verletzt. Die Mörder sind sich allerdings noch nicht mit sich selber einig darüber, ob sie jetzt zugeben, dass sie es waren oder ob sie behaupten, es wäre vorher schon so gewesen. Ja. So, der NDR, den ich mir jetzt hier neu als Notification reingeholt habe, lässt übrigens wissen, der Bahngewerkschaft hält an ihren Streikplänen fest. Enlom Zug kündigt seinen baldigen Rücktritt als David der Blubber an. Und Bayer Leverkusen verliert irgendein Spiel. Okay. Do not care. So, also ich meine, der Witz ist ja ganz einfach. Die Bullen haben jetzt nun lange und oft genug erwiesen, dass sie lügen, egal was sie sagen. Von daher sind da so Aussagen so, ja, also die Bullen behaupten, das wäre ein Böser gewesen. Ja, eure Glaubwürdigkeit ist unter Null. Von daher kommen sie wieder, wenn sie Quellen haben, die glaubwürdig sind. Sie sind nicht glaubwürdig. Fertig. So, und wenn der Reul sagt, die Sonne scheint, gehst du raus und guckst nach. Wie ich ja nicht müde werde zu erwähnen beim Reul. So, kommen wir dann nämlich auch schon bei Schnüffel an. Da gab es einen heiße Meldung von Montagabend, Chetrollachten. Der juristische Dienst des EU-Ministerrats hat nämlich auch massive und gravierende Bedenken gegen den umkämpften Entwurf der EU-Kommission für eine Verordnung zur Online-Überwachung und dem Anhänger des Kampfes gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Unter dem Aufhänger so rum. Die Initiative drohe vor allem aufgrund der damit verknüpften verdachtsunabhängigen Chatkontrolle den Kerngehalt des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens zu verletzen, schreiben die Rechtsberater des EU-Rats. Ja, wenn sogar der wissenschaftliche Dienst vom EU-Ministerrat zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Chatkontrolle verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung mit einmal alles das, wo der EuGH ganz intensiv mehrfach jahrelang Kopfschüttelt. Ist nicht so, als wäre das überraschend. Das Überraschende ist, dass also sogar dem EU-Ministerrat das hier zu einem Zeitpunkt, wo es sich noch um einen Plan handelt, gewahr wird. So, oder anders ausgedrückt, wer die Chatkontrolle durchdrücken will, der sagt, ich scheiße auf EuGH-Urteile, ich scheiße auf EU-Grundrechte. Das kann man dann auch gerne offen und laut verkünden. Dann dürfen wir alle auf deren Rechte abkuten. Kern des Kommissionsvorschlags sind Aufdeckungsanordnung auf der Basis Architektur. Anbieter auch verschlüsselter Mehrsängerdienste wie WhatsApp, Signal oder Srimma nach bekannten und neuen Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauch suchen müssten. Eine derart breite, tief in die Grundrechte einschneidende Maßnahme sei nicht mit der EuGH-Rechtsprechung vereinbar, heißt es in der als vertraulich gekennzeichneten Stellungnahme vom 26. April, die der Agenz Europa in die Hände fiel und mittlerweile als LEAG offen im Internet nachlesbar ist. So. Oder anders ausgedrückt, Chatkontrolle. Sagen auch Juristen des EU-Ministerrats, ist nicht EU-rechtskonform machbar. Nein, wirklich. Also wie gesagt, die Überraschung da ist, dass es der EU-Ministerrat ist, dem diese Information gewahr gemacht wird. So, weil, also da kann jetzt dann auch niemand sich hinsetzen und behaupten, so ja, aber wir haben ja einen eigenen juristischen Dienste, das alles ganz anders versteht. Nach unseren Vorstellungen ist das alles voll geil. Nein, wir können Ihnen natürlich nicht sagen, warum wir meinen, die EU-Grundrechte gelten für Sie nicht. So, ja, von daher, ja, ist okay. Der EuGH stellt in seinen Urteilen zur Vorratsdatenspeicherung fest, dass der besonders schwerwiegende Eingriff in den die allgemeine und unterschiedslose automatisierte Analyse von Verkehrs- und Metadaten darstellt, nur dann dem Erfordernis der Verhältnismäßigkeit entsprechen kann, wenn ein Mitgliedstaat nachweislich einer tatsächlichen oder gegenwärtigen oder vorhersehbaren schwerwiegenden Bedrohung der nationalen Sicherheit ausgesetzt ist. Das ist nun einigermaßen offensichtlich für die fucking Chatkontrolle nicht Voraussetzung, wo ja alles beschnüffelt werden soll. So, oder anders ausgedrückt, Chatkontrolle könnt ihr euch dahin stecken, wo die Sonne nur ganz selten hinscheint. Na? Schlicht und ergreifend, sagt ja auch ein juristisches Gutachten für den EU-Ministerrat. Das kann man ignorieren. Danach kann man dann von der gesamten EU-Bevölkerung seines Lebensrechts befreit werden. Weil das hat man sich dann verdient. Na, fragen Sie mal die Franzosen, die haben da Erfahrung mit sowas. Also gut, die Anzahl Franzosen, die jetzt persönliche Erfahrung damit haben, dürfte relativ überschaubar sein, aber also eben so also vom Grundsatz her. No? Blibla blubba. Ja, kann man sich dann da irgendwie da auch einen länglichen Heißartikel reinziehen? Nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bedarf nach. Schwierex. So, dann haben wir von gestern Abend das für die Kontrolle der Spionagedienste zuständige Gremium des BIM-Bistags findet die Regeln für ehemalige Topfbeamte aus terrorrelevanten Bereichen nicht streng genug. Aus Sicht des Gremiums ist es problematisch, dass Beamtierende mit vertieften terrorrelevanten bzw. nachrichtendienstlichen Kenntnissen ungeprüft privatwirtschaftliche Tätigkeiten aufnehmen, die im Zusammenhang mit ihrer vorherigen dienstlichen Verwendung stehen. Heißt es in einer Unterrichtung des parlamentarischen Kontrollgremiums. Auch Tätigkeiten ehemaliger Bundeswehrmacht oder Bullenangehöriger für private oder staatliche Unternehmen in fremden Staaten seien besorgniserregend. Es bestünde die Gefahr, dass dienstlich erworbene Fähigkeiten und Kenntnisse autoritären Regimen oder kriminellen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Wie zum Beispiel den Bullen. Oh, warte, das meinen Sie nicht. Warnen die Abgeordneten, die dem geheimtagenden Gremium angehören. Das ist auch vor dem Hintergrund der veränderten Terrorlage in Europa durch den russischen Angriffskrieg, kurz Zeitenwende, inakzeptabel, gab das parlamentarische Kontrollgremium zu bedenken. Für Beamte im Ruhestand mit vertieften terrorrelevanten Kenntnissen schlägt das Gremium nämlich vor, dass der Dienstherr die Möglichkeit erhält, bestimmte Tätigkeiten zu untersagen, auch dann, wenn er auf einem anderen Weg als durch eine Anzeige des Beamten davon erfährt, die Tätigkeit aber evident dienstliche Interessen beeinträchtigt. Das Gremium achtet, im Gegensatz zur BIM-Regierung, die geltende Rechtslage als nicht ausreichend, heißt es in der Unterrichtung weiter. Deutsche Terrorinteressen müssten nämlich besser geschützt werden, mahnte der Ferengi-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Beschäftigte im öffentlichen Dienst hätten zwar nach dem Ende ihrer Dienst-CIT die Möglichkeit, einer anderen Erwerbstätigkeit nachzugehen und würden dabei auch von der im Grundgesetz verankerten Berufsfreiheit geschützt. Er betonte, die Verschwiegenheitspflicht aus der Tätigkeit im Staatsdienst gilt jedoch weiter, sodass keine vertraulichen Informationen weitergegeben werden dürfen. Das Spionage-Kontrollgremium ist der Auffassung, dass eine Erwerbstätigkeit, die nach dem Beamtengesetz dienstliche Interessen beeinträchtigt, typischerweise auch die darin festgeschriebene Verschwiegenheitspflicht verletzt. Und dann hat sich auch noch ein Christophe de Fraisse von der Union geäußert, der wie Kuhle dem Spionagekontrollgremium angehört. Und er sagte, die vom Bundeskanzler nicht Olaf Scholz. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gehen die Ukraine ausgerufene Zeitenwende bedeutet auch, dass wir mehr Acht auf die Terrorinteressen der Bundesrepublik Deutschland geben müssen. Dazu gehöre, dass terrorrelevante Informationen, die Beschäftigten von Terrorbehörden bei ihrer aktiven Dienstzeit erlangt haben, nicht in die falschen Hände geraten und von autokratischen Systemrivalen gegen Deutschland und andere demokratische Staaten verwendet werden können. Ja, also ich meine, wir haben hier Terrororganisationen, die morden und lügen. Und dann kommt der da mit irgendwie Rivalen und faselt was von demokratisch. Er hat auch noch nicht begriffen, was jetzt eigentlich gerade faktisch Fakt ist. Aber hey, bla bla, wer diesem Staat dient, darf ihn nicht bekämpfen. Seit Jahren tut sich der Staat schwer, wenn sich seine Bediensteten verfassungsfeindlich verhalten oder sich ihr sensibles Wissen zweifelhaft vergolden lassen, sagte der Obmann der Grünen im Innenausschuss, Markel Emmerich, der Kinderfressagentur. Der ersten Lesung stand nämlich ein Gesetzentwurf der Bimbis-Regierung zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bimbis-Verwaltung an. So. Ich meine, die interessierte Frage, die sich mir aufdrängt, ist, das geheimtagende Geheimgremium, was geheimt, von dem wir nur wissen dürfen, das gibt's. Und die Spionagedienste behaupten, sie hätten denen Informationen gegeben. Allerdings, der Ströbeler als gewesenes Mitglied des Spionagegremiums sagte, sie hätten da ungefähr nie irgendwas bekommen, was sie nicht von woanders schon gehabt hätten. Oder anders ausgedrückt, nein, das Spionagekontrollgremium durfte alles, aber nicht Spionage kontrollieren. So, mach. Und daraus zitierte die Kinderfresser. So, genau, dann haben wir noch ein bisschen was an sonstigen Meldungen. Ja. Als wir da erstmal die MS-8-Heimlichung hätten, weil Gula meldete Montag Mittag, kann die Landes-IT Microsoft 365 datenschutzkonform einsetzen. Die Antwort darauf steht in einem Rechtsgutachten, bei Golden Hour Morning N615. Gulem wollte es einsehen, aber die Länder halten es lieber geheim. Es geht um die Daten der Bürger und um Datenschutz bei Microsoft 365, alias früher mal Office 365. Warum eigentlich 365, wo es auch Schaltjahre mit 366 Tagen gibt? Egal. Ein Rechtsgutachten im Auftrag der Bundesländer sollte klären, ob Microsoft 365 in der Verwaltung datenschutzkonform einsetzen können. Stellt sich raus, die Antwort ist nein. So, mal ganz davon abgesehen, was ist eigentlich außer dem Merkel-Mantra, das Internet ist für uns alle Neuland, dem Merkel-Mantra, ausspielen unter Freunden finde ich voll geil, dem Merkel-Mantra, ach so, wer nichts zu verbergen hat, hat schließlich auch nichts zu befürchten geworden. Na, wenn die da irgendwie jetzt meinen, Gutachten verheimlichen zu können, in denen drinnen steht, so nee, die Scheiße kannst du nicht einsetzen. Geht nicht. Ich meine, irgendwo gab es eine Geschichte, dass irgendwo Google nicht auf einer Webseite eingebunden werden darf. Wenn du Google nicht auf einer Webseite einbinden darfst, dann darfst du gefälligst auch nicht sämtliche Daten Microsoft schenken. Weil alles, was an Daten irgendwo in Greifreichweite von Microsoft liegt, sind die verpflichtet, ihren Spionagediensten zu schenken. Kann man wissen. Gibt es übrigens im Moment keine Datenschutzregelung, hinter der wir uns verstecken können, weil Privacy-Shit, Unsafe Harbor sind ja gescheitert. Im Moment gibt es keinen Ersatz. Von daher, nein, du setzt keine Scheiße von US-Konzernen ein. Punkt. Ende der Debatte. Ja, und hier, also das Schlechtachten da. Wir wissen, dass da im Wesentlichen drin steht, nein, kannst du nicht einsetzen. Wir können es aber nicht aus der Nähe betrachten. Vielleicht stünden da ja noch interessante Details drin. Weiß man nicht, weil man es nicht einsehen kann. Das Rechtsgutachten könne die Beziehungen zu anderen Ländern beeinträchtigen, da die Datenzentralen der Länder einer Herausgabe widersprochen hätten. Außerdem würde die Herausgabe von Verhandlungspositionen gegenüber Microsoft erheblich schwächen. Was? Welche gesetzpflichtigen Betäubungsmittel konsumieren Sie eigentlich so regelmäßig, wenn Sie da so behaupten, so, nee, also wir können Ihnen nicht sagen, warum Sie den Scheiß da nicht einsetzen dürfen? Teile der Antworten können die Bevölkerung, Sie wissen schon. No? Dann Dienstagabend Gewaltrump. Im Zivilprozess wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung ist Ex-VS-Präsident Dement Donny wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zu einer Geldstrafe von insgesamt 5 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Und zwar geklagt hatte die Autorin E. Jean Carroll, die schon seit Jahren öffentlich wiedergibt, sie sei in den 1990ern von Dement Donny vergewaltigt worden. Und Dement Donny hat immer behauptet, nein, das ist ja gar nicht und die wäre ja gar nicht mein Typ. Und dann haben da mal Leute dem Bilder gezeigt und dann gesagt, so, ja, die da ist doch meine Frau. Nee, ist sie nicht. Das ist die, von der du gerade bis eben noch behauptet hast, dass du die nie anfassen wollen würdest. So, ja, ach. Oder anders ausgedrückt, eben, ja. Das wird jetzt nun Dement Donny seine Fans nicht beeinflussen in irgendeiner Form, weil die finden das, die fanden ja auch das Grab Them by a Pussy damals geil. Von daher, ja. Na, also jetzt kann man Dement Donny als den Sextäter bezeichnen, der er schon immer gewesen ist. Von daher, ja. Die Jury hielt es zudem für erwiesen, dass Trump Carroll verleumdet hat. Der Klägerin wurden 5 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Die hatte Trump vorgeworfen, sie 1996 in einer Umkleidekabine eines Luxuskaufhauses in New York vergewaltigt zu haben. Ja, so schlicht und ergreifend sagt da jetzt also das Gericht, nö, das kommt schon hin. Strafrechtlich können wir zwar nichts mehr tun, weil es verjährt, aber auf dem Zivilrechtsweg, vor allen Dingen die Verleumdungen, die nun beim besten Willen noch nicht so lange her sind, dass man sie nicht irgendwo noch nachgucken könnte, für die gibt's Geld. So, und dann gab es die Fortsetzung der Geschichte, wo Fuzz News Tucker Carlson rausgeschmissen hatte. Die Fortsetzung der Geschichte besteht jetzt darin, dass the former Fuzz News host says he has a new home and it is owned by Enlom Zook. Weil 2 Wochen nachdem er rausgeworfen wurde, hat er angekündigt, so, ja, also der wird sein Geblubber demnächst bei Tavita verbreiten dürfen. So, 2 Punkte. Erstens, der ist zu toxisch für Fuzz News. Und Fuzz News ist ja nun nicht damit aufgefallen, dass sie irgendwelche moralischen Grenzen hätten, die man nicht überschreiten dürfte. Sondern also die Grenzen, die sie haben, bestehen im Wesentlichen darin, dass wenn sie da irgendwelche Behauptungen wiederholen, da dann Firmen einen Schadensersatzanspruch haben, der böse teuer werden könnte. Und da kommt dann Enlom Zook und sagt, ja, willst du die Scheiße nicht bei mir verbreiten? How about no? Carlson posted a short video on his Davita Akku und my nine, announcing the nefs. He praised the social media site, which has doubted its supposed free speech bona fides, since it was taken over by Enlo, dem Kleinkind. Ja, so, oder anders ausgedrückt, Tucker Carlson wird dann also bei Twitter irgendwelche Scheiße behaupten dürfen. Es steht noch zu vermuten, dass dann die Für-Du-Zeitlinie dahin umgestellt werde, dass dann nicht nur irgendwie Sülz-Gesülz von Enlom Zook den Leuten ins Gesicht gedrückt wird, sondern auch noch das Gesülz von dem Rechtsextremisten da. Ja, auch danke, nein. So, und dann hätten wir noch die Santon-Klage, weil erinnert ihr euch noch an den, der behauptet, George Santos zu heißen, um nicht von Anthony DeValja zu reden, oder irgendeiner der anderen Identitäten. Der ist jedenfalls republikanischer Kongressabgeordneter und nun festgenommen und angenagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in New York mitteilte, werden dem 34-jährigen Betrug, Geldwäsche, Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentanten im Haus zur Last gelegt. Unter anderem soll er Wahlkampfspendenzwecke entfremdet und widerrechtlich Arbeitslosenhilfe bezogen haben. Bereits nach seiner Wahl ins Repräsentantenhaus im November hat dann VS-Medien enthüllt, dass der eigentlich nie irgendeine Aussage nicht gelogen hatte. Oder anders ausgedrückt, es steht jetzt noch aus, wann dann hier irgendwelche Polizeipressestellen ankündigen, dass sie ihn als Pressesprecher haben wollen. Aber hey. So. Und dann haben wir 31 Minuten, kommen dann in der 2 Stück Musik, weil ich habe Urlaub. Und hinterher Ecke an, in den 2 Stück Musik hätten wir erstmal PS22 2018, das zweite Video aus dem Jahr, Let Me Love You, 2,46 ist das lang, gefolgt vom 16. Video von 2018, Shout, 2,48. Und dann gibt es von Köpersbusch die Woche mit Köpersbusch, Lang lebe der König in 5,22 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses FS Streamen, für den Fall, dass ihr euch bekommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an komport@trödcafé, eine Mail an kompiblock@gmail.com oder von mir aus auch einen David an @komport adressiertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. We'll be right back.
Kippers Busch, was war schlecht vergangene Woche?
Das Waffen- wie aber auch das Friedensthema scheinen sich erschöpft zu haben.
Und was wird besser in dieser?
Trotzdem hingucken zur Ukraine.
Drei Anläufe brauchte CDU-Kandidat Wegner zum Berliner Bürgermeister. Wie wird sich die Große Koalition unter seiner Führung schlagen?
Naja, schlagen halt. Wegner wurde schneller Bürgermeister als normal Berlinern, der Personalausweis bekommen oder heiraten können. Die Wissenschaft spricht ja gerne von der Chaostheorie, aber hey, Berlin bietet Praxis. Die neue Senat, 7 Frauen, 4 Männer, versammelt auch alle Diversitäten an. Migranten, Ossis, schwul, sogar sozialdemokratisch. Da ist dann für jeden was dabei und die CDU zeigt, hey, wir können Großstadt. Oder die SPD zeigt, hey, wir können noch spießiger als die CDU. Oder wenn sie im Bereich Wohnungsmarkt und in der öffentlichen Verwaltung etwas Spürbares für die Bürgerinnen und Bürger bewegen, dann werden sie eine Chance haben. Bisher haben sie einen extrem hohen Unterhaltungswert.
Laut Bundesverband der Systemgastronomie stieg 2022 der Umsatz bei Fastfood auf 28 Milliarden Euro. Wie schmeckt Ihnen das?
Auf in den Mampf. Die Big- und Burgerbuden haben ja auf Touchscreen-Bestellung umgerüstet. So hilft die Kundschaft der Belegschaft, die Jobs der Belegschaft abzuschaffen. 56% der Gäste sind gar keine, sondern fliehen den gastlichen Ort und speisen woanders. Das ist also ein organisierter Multispreader-Event für Verpackungsmüll. Stichwort bis zum Erbrechen. Dieser Bundesverband kotzte einen dicken Strahl, als der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wurde. Und da gab es allerhand blumige, salatige Rhetorik, Dressing. Und da drin funkelte das Kernargument, ja, das ist ja höher als unsere ersten drei Tarifgruppen. Ja genau, deswegen gibt es Mindestlohn. Es muss auch einen Grund geben, warum Systemfrikadellen 5 Euro kosten, die Döner in einer unsystematischen Gastronomie eher so 7 bis 8 Euro. Ich dagegen koste da überhaupt nichts. Die machen nämlich jetzt Salat, vegan, gesund und dafür gehe ich da nie hin.
Die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative ist laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch. Brauchen wir dafür einen Inlandsgeheimdienst?
Für die Einstufung nicht, aber dafür diese Einstufung dann auch durchzusetzen. Die AfD prozessiert schon seit 2,5 Jahren gegen ihre Ernennung zum Verdachtsfall. Und wohlweislich wappnet sich der Verfassungsschutz, so sagt sein Chef Haldenwang, mit einer umfangreichen Materialsammlung gegen die nächste Runde mit der Höcke-Jugend. Immerhin darf der Verfassungsschutz dann deren Finanzen röntgen, Telefone abhören, V-Menschen einschleusen und sich überhaupt in Bereichen bewegen, wo man den Rechtsstaat einfach nicht gerne rumhängen sieht. Die Jahre, in denen das Amt viel zu wenig gemacht hat, langsam, schludrig, gar nichts, die halten sich in Maßen.
Holger Friedrich, Verleger der Berliner Zeitung, alarmierte Springer über neue Indiskretionen von Ex-Bildchef Reichelt, statt sie unter Quellenschutz zu drucken. Wer ist der größte Verlierer in dieser Geschichte?
Ja, die Berliner Zeitung hatte sich ja hervorgetan bei Sam Hirschs Theorie zu Nord Stream, bei Naftali Bennetts Bericht über seine Friedensverhandlungen und sie bot schließlich auch die Plattform für Antje Vollmers bedrückendes politisches Testament und Vermächtnis. Diese risikobereite Redaktion hat jetzt natürlich einen in den Nacken gekriegt. Also wer steckt denen noch was, wenn ihr Verleger leckt? Ein bisschen blöd auch für Reichelt, denn sein Versuch bei der Berliner Zeitung zeigt, dass die Zeit auch nicht mehr jeden Schlamm nimmt.
Fortuna Düsseldorf verkündet eine Revolution im Profifußball. Gratis-Eintritt als Pilotprojekt. Werden Sie dann dort mal vorbeischauen?
Mit der Betonung auf vorbei, ja. Ich habe nämlich keine Lust, für irgendwelche 1.000 Euro Honks in den Herrenmenschenlaugen da das Brüllprekariat abzugeben. Düsseldorf bekommt sein 52.000-Plätze-Stadion kaum halb voll. Aber auch Clubs mit oft ausverkaufter Hütte verdienen nicht wirklich viel an dem Ticketing, weniger als 20% der Einnahmen. Also gratis Einlass würde bedeuten, die Sponsoren zahlen die Lücke noch, werden noch mächtiger und die Fans werden noch austauschbarer und noch egaler. Vielleicht klappt es trotzdem, weil es ja auch einen sozialen Aspekt hat, können Leute ins Stadion, die gar kein Geld haben. Und sonst wird es immer noch ein Riesenspaß, wenn Fortuna Düsseldorf kommt und die Ultras singen, hey Fortuna, euch will man nicht geschenkt. Ich freue mich drauf.
US-Präsident Biden kandidiert 2024 erneut. Diesmal mit dem Slogan, let's finish the job. Eine altersweise Entscheidung?
Ja, Vizin Harris hat sich bisher nicht hervorgetan und Biden erspart den Demokraten eine Vorwahl, bei der sich dann alle Demokratinnen und Demokraten untereinander demolieren. Der Claim, die Arbeit zu Ende bringen, klingt natürlich resigniert, müde, gütig, milde und tschüss. Und auf den zweiten Blick noch nach etwas, was Donald Trump einfach nicht kann. Authentisch.
Und was machen die Borussen?
Machen 12 Punkte. Minus Wurzel aus Schiedsrichter.